Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Stell dir vor, deine Kinder werden in der Schule gemobbt. Sie kommen jeden Tag nach Hause, sind traurig, verstört, ängstlich, haben keine Lust mehr, am nächsten Tag wieder hinzugehen. Und die Schikanen, die hören nicht auf am Schultor. Sie verfolgen deine Kinder. Übers Handy, in Chats, Messengern und sozialen Medien. In diesem Fall spricht man von Cybermobbing. Cybermobbing ist ein wachsendes Problem, insbesondere unter Jugendlichen. Laut der Sinus-Jugendstudie aus diesem Jahr haben 16% der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland schon Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht. Manuela hat genau das erlebt. Ihren Namen haben wir vorsichtshalber geändert. Wer so offen über Mobbing spricht, kann schnell wieder zur Zielscheibe werden. Ich bin Martin Hoffmann und heute beschäftige ich mich mit Cybermobbing. Das Thema hat unglaublich viele Facetten. Auf der einen Seite natürlich die Opferperspektive und das dazugehörige Umfeld, also Familie und Freunde, aber natürlich auch die Täter und Täterinnen. Wie können Kinder und Jugendliche aus dem Teufelskreis Mobbing und Cybermobbing entkommen? Was können Eltern tun und welche Verantwortung hat die Schule? Es geht aber natürlich auch um die Frage, warum Kinder überhaupt zu Mobbern werden und welche Chancen und Risiken vor allem die sozialen Netzwerke bieten. Bei meiner Recherche bin ich auf sehr spannende Thesen gestoßen. Zum Beispiel, dass Mobbing und Cybermobbing die scheinbar einfache Antwort auf die meisten unserer psychosozialen Bedürfnisse seien. Also auf unsere Grundbedürfnisse nach Bindung, Autonomie, Selbstwert, Kontrolle und Sicherheit und so weiter. So habe ich das noch nie gesehen. Bevor ich mich mit Manuela treffe, versuche ich für mich diese Fragen zu beantworten. Hierfür bin ich mit Dortje Treiber verabredet. Dortje hat mehrere Jahre als Schulsozialarbeiterin gearbeitet und ist jetzt in Freiburg bei der AGJ Mobbingberatung tätig. Die AGJ berät Fachkräfte der schulischen und außerschulischen Bildungs- und Erziehungsarbeit in Baden-Württemberg mit dem Fokus auf Mobbing und Cybermobbing. Ich bin jetzt in Freiburg in der Oberau 21 und hier ist die Zentrale der AGJ Mobbingberatung. Das ist direkt an der Dreisam und gleich bin ich hier mit Dortje verabredet.
Hallo Martin, komm rein.
Hallo Dortje.
Wir danke können dir. Einmal hier ums Eck gehen. Da können wir uns gemütlich machen.
Super, danke dir. Dortje, sag mal, was versteht man genau unter Cybermobbing und wo ist da die Abgrenzung, ich sag mal, zu dem klassischen oder herkömmlichen Mobbing, wenn man das überhaupt so nennen kann?
Ich würde sagen, eine Abgrenzung ist wahrscheinlich gar nicht so wirklich möglich, weil Cybermobbing und Mobbing ganz oft miteinander einhergehen. Ne? Also bei Mobbing, sagen wir von der Definition her, ist immer dann, wenn zum einen es ein Machtungleichgewicht gibt, also es ist nicht so, dass zwei sich auf Augenhöhe begegnen und miteinander Stress haben, sondern dass da eben eine Person ist, die es von anderen häufig dann eben nicht nur einer anderen Person, sondern die Person hat möglicherweise noch ein, zwei, drei dabei, abkriegt mit dem Gefühl, ich kann mich dagegen überhaupt nicht wirklich wehren. Mhm. Und dass das Ganze nicht eine einmalige Geschichte ist, sondern über einen längeren Zeitraum sich immer wieder und wieder abspielt und dass es so ein bisschen eine Systematik auch hat. Ne? Das ist so das, wo wir sagen, dann sprechen wir von Mobbing und nicht mehr von einem Konflikt. Mhm. Und dann brauchen wir auch eine andere Art, damit umzugehen. Und bei Cybermobbing haben wir das Ganze letztlich ganz vereinfacht gesagt, zunächst mal im digitalen Raum. Also in dem Raum, in dem jetzt bei Kindern und Jugendlichen ein Großteil ihres Soziallebens mittlerweile auch stattfindet, setzt sich das auch fort. Wir haben auch da Angriffe. Nur, dass wir halt bei Cybermobbing die Tatsachen zum einen gibt so ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich kann anonym gegen dich schießen. Ich kann dich anonym angreifen. Das heißt, ich habe automatisch schon mehr Macht, als du dies abkriegst. Ich habe eine Verstärkung noch von diesem Ohnmachtsgefühl, weil auf einmal ein Riesenpublikum davon mitbekommt. Also sag mal, wenn wir von einer Mobbing-Situation in der Schulklasse ausgehen würden, dann sind da 28, die es mitbekommen. Im digitalen Raum habe ich keine Ahnung, wie viele das jetzt alle erfahren haben, gerade wenn es dann über den Klassenchat hinaus passiert. Und es ist was nicht morgens um 7.45 Uhr beginnt, wenn ich das Schulhaus betrete und um 16 Uhr wieder zu Ende ist, wenn ich zu Hause bin, sondern sich fortsetzt und letztlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche stattfinden kann.
Mhm. Gibt es denn, ich sage es mal, Hintergründe, verschiedene Faktoren, warum Kinder und Jugendliche zu Mobbern werden?
Es gibt nicht diese, klar, wie immer, wenn es um Menschen geht, nicht so dieses 1-zu-1-Ding zu sagen, wenn dann. Aber es gibt schon Risikofaktoren. Also zum Beispiel, wenn ich selber sehr autoritär erziehe, dann hat mein Kind gelernt, es gibt oben und unten und wichtig ist, oben zu stehen. Und dann, wenn du oben stehst, hast du auch das Recht, Macht auszuüben. oder wenn ich...
Das heißt dann umgekehrt, was ist dann so eine Empfehlung eher so?
Genau, also eine Empfehlung ist der berühmte, in der Pädagogik immer oft zitierte, autoritative Stil. Also dieser gute Mix zu sagen, zum einen, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter weiß sehr genau, es gibt Regeln. Es weiß, diese Regeln sind für mich als Elternteil wichtig und die sind verbindlich und die fordere ich auch ein. Aber ich nutze die Tatsache, dass ich als Elternteil in einer mächtigeren Position bin, nicht dafür aus, Macht quasi wahllos auszuüben, sagen, die Dinge sind so, weil sie so sind, sondern es ist so und so, weil ich dir dafür auch die Erklärung gebe, ne? Oder auch in Aushandlungsprozesse mit dir gehe.
Gibt es auch Faktoren, die gerade so eine Opferrolle nochmal befördern?
Grundsätzlich ist es schon so, dass wir wissen, letztlich jedes Kind, jeder Jugendliche, jede Jugendliche hat sozusagen in dem Moment, in dem es in so eine Schule geht, hat ein gewisses Risiko, kann Mobbing erfahren. Und das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, weil es ja häufig bei Kindern oder Jugendlichen, die Mobbing abkriegen, der Eindruck bei ihnen entsteht, ich habe selber Schuld dran. Mhm. Da habe ich irgendwas an mir, ist falsch und deswegen kriege ich es ab. Und deswegen ist schon wichtig, zu klar zu haben, erstmal nein. Aber auch da gibt's Risikofaktoren. Also zum Beispiel Kinder oder Jugendliche, die sich in Anführungsstrichen falsch wehren. Ne? Also wir haben bei Mobbing eigentlich immer zu Beginn so eine gewisse Testphase, wo geguckt wird, wer taugt zum Opfer. Mhm. Ja, und das sind halt dann zum Beispiel Kinder oder Jugendliche, die entweder ganz defensiv reagieren, sich zurückziehen und darauf hoffen, ich duck mich weg und nicht, und dann hört's auf. Oder die zum Beispiel total impulsiv reagieren und dann Ärger von den Erwachsenen kriegen. Wieso rastest du jetzt so aus? Du kannst doch hier nicht rumschreien oder den anderen schubsen, nur weil der dich beleidigt hat. So. Und das erhöht natürlich das Risiko, also im Sinne von, ah, guck mal, da ist jemand, auf dessen Kosten können wir viel Spaß haben.
Wie sollten sich Kinder und Jugendliche denn im Anführungszeichen so im Optimalfall verhalten, dass es eben nicht so ist? Also dieser Mittelweg, wie sieht der denn aus?
Ich arbeite ja im Endeffekt tagtäglich damit, mit Lehrkräften, Schulsozialarbeiterinnen, Schulsozialarbeitern oder anderen Leuten so im pädagogischen Setting, mit denen zu gucken, wie kriegen wir es hin bei uns in der Klasse, was ein Geschehen, was sich in Richtung Mobbing entwickelt oder tatsächlich schon stattfindendes Mobbing in irgendeiner Form zu beenden. Wie kriegen wir es hin, dass alle gut miteinander ihren Platz haben und zurechtkommen? Und da ist ein großer Teil immer zu sagen, wir müssen Kindern und Jugendlichen zeigen, wie kann ich mich gut selber auch wehren und sagen so, hey, lass ich nicht mit mir machen, ohne aber die Regeln des sozialen Miteinanders selber zu verletzen. Also wir arbeiten stark mit Menschenrechten und sagen dann, ohne die Menschenrechte zu verletzen. Mhm. Ja, also wie zeige ich klar auf, ich habe eine Grenze und ich möchte, dass die Grenze respektiert wird. Da muss man viel auch oft mit Rollenspielen drangehen, ja, weil das nichts ist, was uns allen in die Wiege gelegt wird oder was wir vom Kindesbein an von zu Hause mitbekommen. Mhm. Zum einen und zum anderen auch zu wissen, es gibt diesen Moment, da hole ich mir Hilfe und dann ist Hilfe holen kein Petzen, sondern es ist das, was auch wir Erwachsene dauernd machen. Wenn wir mit anderen Erwachsenen in Stress geraten, wenn die unsere Grenzen überschreiten, dann wenden wir uns zum Beispiel an Ordnungsamt, Polizei oder andere Institutionen. Und die beiden Elemente Kindern und Jugendlichen beizubringen, macht sie zumindest stärker und hilft ihnen, weniger wahrscheinlich in so eine Opferrolle reinzukommen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass Cybermobbing oft nochmal obendrauf kommt auf das normale Mobbing. Also als Weiterführung, wenn zum Beispiel die Schule vorbei ist. Kann man sagen, was schlimmer ist von beiden? Ist da irgendwas, auch wenn wir jetzt über die körperlichen, also die physischen und die psychischen Auswirkungen, wenn wir darüber sprechen, oder hält sich das die Waage? Wie ist das denn?
Also es gibt's mittlerweile Studien, die in die Richtung auch von den Ergebnissen gehen, die sagen, die gerade so die psychischen und auch psychosomatischen Auswirkungen von Mobbing, also psychosomatisch, das ganz klassische, ich habe Bauchweh, mir geht schlecht oder ich fühle mich nicht mehr wohl in der Haut, also Hautausschlag, ne? Also diese direkten Reaktionen, dass die stärker sind, wenn auch Cybermobbing stattfindet. Vermutlich deswegen, weil einfach diese, ich kann es überhaupt nicht mehr stoppen, es ist immer überall mit dabei, weil das so eine ganz krasse Rolle dabei spielt. Und gerade dieser Moment von Ohnmacht, ich kann, egal was ich tue, es geht immer weiter und weiter, das ist das, was diese massiven Schädigungen auch verursacht. Und der ist natürlich bei Cybermobbing noch mal viel stärker, weil die Wirkungskraft von Cybermobbing stärker ist. Und im Gegensatz zu einem Konflikt jetzt oder einer Mobbing-Situation in der Schulklasse, wo vielleicht dann mit Schulsozialarbeit, Klassenleitung alle erfolgreich dran gearbeitet haben, die Zivilcourage gestärkt haben, das Ganze sich beruhigt und es wieder gut geht, kann Cybermobbing passieren. Es ist eigentlich alles geregelt, aber ein halbes Jahr später kursiert dieses eine Foto, was damals mit einem Element von diesem ganzen Mobbing-Ding war, schon wieder in irgendwelchen Chatverläufen von Mitschülerinnen oder Mitschülern oder vielleicht sogar über die Schule hinaus.
Und auf einmal flammt alles wieder auf und alles ist wieder genauso da.
Genau.
Jetzt haben wir gerade kurz über die psychischen und auch körperlichen Auswirkungen gesprochen. Was lässt sich denn aus deiner Perspektive häufig beobachten, gerade bei den jungen Menschen?
Wenn wir jetzt zum Beispiel in Gesprächen sind, auch mit Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeitern, die häufig dann diejenigen sind, wo Kinder auch oder Jugendliche hingehen und das erste Mal berichten, dann ist es also zum einen tatsächlich dieses Depressive oder auch, ich möchte überhaupt nicht mehr in die Schule gehen. Ja, also wo dann häufig, gerade wenn es in der Pubertät ist, Eltern vielleicht auch erstmal denken, meine Güte, typisch pubertär, ja, keine Lust mehr auf Schule, behauptet, hat jetzt die ganze Zeit Bauchschmerzen oder so, kann aber schon auch darauf hindeuten, da ist was in der Schule sehr im Argen. Es kann hingehen bis hin zu selbstverletzendem Verhalten, zu Depressionen, die zum Teil auch dann psychiatrisch und stationär behandelt werden müssen oder zumindest eben auch eine lange therapeutische, ambulante therapeutische Arbeit brauchen. Und was auch ganz, ganz häufig passiert, ist einfach ein massiver Leistungsabfall. Ne? Und wenn wir uns vorstellen, ich bin ab dem Moment, also wenn wir nur von, in Anführungsstrichen, nur von Mobbing im Schulsetting sprechen erstmal, ich bin von dem Moment, in dem ich dieses Klassenzimmer oder dieses Schulgebäude betrete, weiß ich die ganze Zeit nicht, wann passiert wieder was, wann kommt wieder was, was reden die jetzt gerade über mich, ist dieser Lacher jetzt auf mich bezogen gewesen, ja oder nein, habe ich so ein Stresslevel, dass Lernprozesse fast nicht mehr stattfinden können.
Wie können Eltern, wie können Lehrkräfte, aber vielleicht auch im Freundeskreis, wie kann man gut erkennen, okay, hier, mein Kind wird gerade gemobbt?
Also es ist super schwierig. Mhm. Es ist für Lehrkräfte erstmal schwierig, dahinter zu steigen, weil häufig auch Schülerinnen oder Schüler, die selber Mobberin oder Mobber sind, das sind Kinder, die häufig eine sehr hohe soziale Intelligenz haben und die auch genau wissen, wann ist der Moment, in dem ich mich auf der Oberfläche prosozial zeige oder ne, mir nichts zur Schulde kommen lasse und wann sind die Zeitfenster, wo es kein anderer sieht und wo ich dann auch machen kann, was ich will. Das heißt, die haben eine hohe Schwierigkeit, die haben sozusagen, arbeiten immer mit einem großen Graubereich oder so Blackbox an Schule. Und Eltern, natürlich, gerade wenn wir dann über die Pubertät nachdenken, sind viele Dinge, wo ich erstmal sagen würde, auch als Mutter, na ja klar, passt irgendwie zu dem, wie andere Leute sagen, wie Kinder in der Pubertät werden, ja, zieht sich zurück, fühlt das so. Aber im Ende kommen wir immer dahin, wir sind darauf angewiesen, dass die Kinder oder Jugendlichen, um die es geht, dass die wissen, da ist jemand, da kann ich das lassen, ich muss auf diese Beziehung setzen. Als Eltern sagen, okay, ich hake immer mal wieder nach, ich signalisiere, egal was ist, hier zu Hause,
kommen.
Ja, und auch hier zu Hause ist so dein sicherer Hafen und egal was draußen ist, also ich gehe immer wieder ins Gesprächsangebot und auch wenn ich dreimal gesagt bekomme, nein, passt, alles in Ordnung, ist nichts, ich frage halt ein viertes, ein fünftes Mal nach, rede offen drüber und sage, ich kann mir nicht helfen, ich mache mir trotzdem Sorgen. Gibt es irgendwas, was wir tun könnten? Gibt es irgendwas, was für dich einfacher machen würde, in die Schule zu gehen oder so? Das, ne? Zum einen. Und auch als Lehrkraft oder als Schulsozialarbeit, ich brauche die Beziehung und ich muss von den Schülerinnen und Schülern als jemand wahrgenommen werden, quasi eine Person, die weiß, was sie tut, die souverän ist.
Also die dich ernst nehmen und die das wirklich auch versuchen, dann Hilfe zu geben in dem Moment.
Genau, und die das Signal geben, du kannst jetzt hier auch, du hast jetzt den Schritt gemacht, den du tun kannst, nämlich Hilfe holen. Und jetzt bin ich dran.
Was sollten denn Eltern machen, die das Gefühl haben, okay, mein Kind wird hier im digitalen Bereich gemobbt, zum Beispiel durch Videos, durch Bilder. Oft auch ist es ja im Zusammenhang mit intimen Bildern, die da irgendwie entstehen. Wie sollten Eltern da reagieren?
Also als erstmal glaube ich, wahrscheinlich fast alle Eltern den Impuls zu sagen, ich nehme das Handy weg, wir schalten den Computer aus und ich schütze dich damit davor, weil du gar keinen Zugang mehr hast. Mhm. So. Und klar, das wird gerade mit älteren Kindern oder also älteren dann auch Jugendlichen, ja, vielleicht so ab 11, 12 wird das eine echt schwierige Geschichte.
Aber es geht ja weiter eigentlich.
Genau, weil wir ja den das da hatten, mhm. weil wir da diese Lebenswelt haben, weil es darum geht, dazu zu gehören. Und wie du gesagt hast, weil es weitergeht. Also das heißt, erstmal wissen die, egal ob ich jetzt noch im Chat bin oder nicht, es kann sein, es geht weiter. So, nichtsdestotrotz ist es sicherlich schon mal hilfreich zu sagen, okay, pass auf, wichtig ist jetzt, dass du mir dahingehend vertraust als deine Eltern, dass du mir Bescheid gibst, wenn es was gibt und wir dann gemeinsam Screenshots zum Beispiel machen. Also gerade, sagen wir mal, vermeintlich diese Anonymität oder auch das, was dazu verleitet, dass es dann eben in einem Chatverlauf oder so völlig eskaliert, weil man sich gar nicht mehr Angesicht zu Angesicht ist, hat es ist schwierig zu sagen Vorteil, aber es hat den Nebeneffekt, es ist leichter nachweisbar, dass es diese Beleidigungen kam oder zu diesen Beleidigungen kam oder
man hat es ja quasi schriftlich so ein bisschen
schwarz
oder halt
auf weiß im Endeffekt ist. Ja. Das heißt, es geht darum, Screenshots. Ne? Das ist auch dann, weil manchmal, auch jetzt in der Beratung oder so, dann haben Eltern erstmal so den Impuls zu sagen, lösch das, du gehst raus aus der Klassengruppe, wir löschen das, fertig. So. Und dann hört es aber eben nicht auf, es geht weiter und irgendwann geht es dann drum, das sind zum großen Teil Mitschülerinnen oder Mitschüler, also treten wir zum Beispiel an die Schule ran, sagen, Schule, was ist los, ne? Hier muss was passieren, da war ja schon vor einem Vierteljahr der und der Chatverlauf und dann kann aber auch Schule wenig damit arbeiten, weil keiner mehr weiß, was war in diesem Chatverlauf wirklich, ja, nein, ne? Also es ist deswegen so, diese Screenshots sind total viel wert, erstmal. Und dann ist schon auch immer die Entscheidung der Eltern, abhängig davon, welches Level, sagen wir auch von digitaler Gewalt da gerade passiert, wenn es zum Beispiel eben dann auch um Bilder geht, die in irgendeiner Form manipuliert sind und dann auch, oder zum Beispiel Bilder geht, die jemand im Vertrauen gemacht hat, intime Bilder weitergeschickt hat, die auf einmal die große Öffentlichkeit sozusagen zu sehen bekommt. Wann ist auch der Moment, wo wir sagen, wir gehen zusätzlich zum Beispiel zur Polizei, weil natürlich haben wir auch bei Cybermobbing eine Vielzahl von Straftatbeständen.
Wann ist da der Punkt? Also wann ist der Punkt, wo man sagt, okay, das können wir jetzt nicht mehr alleine regeln, jetzt muss die Polizei her und deswegen auch, ich sage es mal, Beweissicherung vielleicht auch über diese Screenshots?
Also ich glaube, zum einen würde ich empfehlen, immer dann, wenn es tatsächlich auch gar nicht die Möglichkeit gibt, wie jetzt bei einer Mobbing-Geschichte, die in einem Schulkontext stattfindet, sondern es sind Unbekannte oder Leute, die vielleicht man im weitesten Sinne aus dem Freizeitbereich kennt, wo man sagt, okay, wir können hier jetzt gar nichts anderes tun. Ne? Dann ist natürlich so der Moment, wo wir sagen, okay, da kursieren jetzt Dinge über meine Tochter, meinen Sohn, mein Kind, die ich so auf gar keinen Fall hinnehmen möchte. Und ich möchte auch mit meinem Kind gemeinsam dieses Gefühl von Hilflosigkeit durchbrechen. Wir wissen aber auch, dass solche Anzeigen nicht dazu führen, dass innerhalb von 2, 6 Wochen oder irgendwas passiert ist. Ne? Also da braucht einfach dann die Polizeiarbeit länger, dann braucht die Staatsanwaltschaft länger. Das heißt, man muss sich von Anfang an auch als Eltern drüber im Klaren sein, mit dem Gang zur Polizei startet einen Prozess, der aber gut auch mal gerne über ein Jahr dauern kann. Wir empfehlen da total gerne auch zum Beispiel, es gibt eine EU-Initiative zu mehr Sicherheit im Netz und Online-Kompetenzen, ClickSafe. Und die haben auf ihrer Website einfach ganz einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen und also auch super aktuell, also weil es gibt ja immer wieder neue Apps, neue Messenger-Formen da und die haben sie auch in einfacher Sprache. Ja. Weil, wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch, also ich finde solche Anleitungen prinzipiell schon komplex und kompliziert und dann gibt es ja einfach auch Jugendliche und junge Menschen, die darauf angewiesen sind, eine sehr einfachere Sprache zu haben und sehr kürzer formulierte Sätze zu haben, die sich aber auch im digitalen Raum bewegen und auch Mobbing erfahren. Also gerade Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigung zum Beispiel, wissen wir aus Studien, sind häufiger von Mobbing betroffen. Und die haben eben auch dafür gute Anleitungen oder auch Apps, die ich mir runterladen kann. Erste Hilfe heißt die eine oder eben einfache Hilfe, die mir dann Schritt für Schritt in Videos oder eben dann mit Anleitungen sagen, was kann ich denn jetzt in dieser App tun.
Dortje, vielen Dank dir. Unglaublich viel wieder mitgenommen für mich. Danke dir.
Sehr gerne.
Cybermobbing ist in den meisten Fällen also die Weiterführung von, ich nenne es mal, normalem Mobbing auf dem Schulhof. In einer immer digitaleren Welt entstehen natürlich Bilder und Videos, oft sehr persönlich und vertraulich, die mit Freunden oder Freundinnen geteilt werden. Und gerade in der Pubertät brechen Freundschaften halt auch mal auseinander und dann sind eben solche Videos und Bilder echt gefährlich. Und wie Dortje sagt, das Internet vergisst halt nichts. Auch wenn der Konflikt eigentlich schon längst geklärt ist, können kurze Zeit später die Bilder wieder aufs Neue geteilt werden, wieder auftauchen und na, dann flammt der Konflikt einfach wieder auf. Ich bin jetzt echt gespannt auf das Gespräch mit Manuela. 2 ihrer 3 Kinder wurden gemobbt, online und offline. Seitdem engagiert sie sich beim Bündnis gegen Cybermobbing und arbeitet selbst als beratende Coachin zu dem Thema. Manuela lebt mit ihrer Familie in Östringen, das liegt zwischen Bruchsal und Sinsheim. Ich bin jetzt beim AOK Kundencenter in Östringen und hier bin ich mit der Manuela verabredet. Da ist er auch schon. Hallo Manuela.
Hallo Martin.
So, wir können hier reingehen ins Kundencenter. Hier haben wir einen kleinen Raum für uns, wo wir ungestört sprechen können.
Alles klar, gut.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz rein.
Ja.
Manuela, sag mal, wie alt waren deine Töchter, als es mit dem Cybermobbing losging, als es angefangen hat?
Also beide tatsächlich 10. Die große war 10 damals und unsere mittlere war jetzt auch 10.
Und wie ging das los?
Also bei der Großen war es halt so, da ging es in der Grundschule eigentlich schon los, also Ende 4. Klasse, dass die einfach kein Handy hatte und aber halt schon ganz viele ihre Klassenkameraden ein Handy hatten. Und natürlich kommt es dann WhatsApp, dann gibt es eine Klassengruppe und dann war es ja halt so ein bisschen außen vor. Und dann, also es waren natürlich nur 3 Kinder in der Klasse, die kein Handy hatten. Und dann wurde natürlich viel über die Kinder gelästert, so haha, guck mal, die sind voll uncool, die haben gar kein Handy. Also die wurden ziemlich ausgegrenzt. Das ging dann tatsächlich auch in der Klasse. Komischerweise hat sie einen super guten Stand gehabt, die war auch Klassensprecherin, aber dann online eben dadurch, dass sie das halt mitgekriegt hat, ja, haben die halt dann so, ja, guck mal, die sind total uncool und die Eltern sind total streng, die erlauben da gar kein Handy und sie und die anderen 2 Kinder wurden da halt wirklich stark ausgegrenzt im Klassenchat dann halt auch, ne, weil sie ja im Prinzip ja nicht mitreden konnten und die Funktion vom Klassenchat, die eigentlich war, wir tauschen uns über die Hausaufgabe aus, haben dann plötzlich sehr ungute Strukturen angenommen, bis halt die erste Eltern eingegriffen haben und gesagt haben, es geht halt gar nicht, weil wir haben es ja nicht mitgekriegt, weil wir waren da ja nicht involviert, ne, keiner von uns war ja in diesem Klassenchat mit drin.
Wenn man Klassenchat, also ist das dann nur Schülerinnen und Schüler oder war auch die Lehrkraft auch dabei?
Nee, das waren nur die Schüler, also die Lehrkräfte nehmen sich da raus tatsächlich. Mhm. Die sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. In der Schule wird es eh nicht gern gesehen, dass es Klassenchats gibt. Die wollen auch ein bisschen gar nicht, dass die Eltern einen Klassenchat haben, obwohl ich es eigentlich ganz gut finde. Mhm. Aber die wollen, dass die Schüler genau aus diesen Gründen einfach keinen Klassenchat haben.
Naja, auch wenn nicht jeder und jede halt auch Zugang dazu hat, ne?
Genau.
Also jetzt hast du gesagt, da wurde halt über die 3, die jetzt kein Handy hatten, gelästert. Wann wird das Mobbing oder wie hast du das wahrgenommen?
Also durch das, dass mein Kind es halt mitbekommen hat, war sie dann plötzlich so, ich verstehe das gar nicht, was ist passiert denn hier? Ich bin ja eigentlich total beliebt in der Schule, habe mich als Klassensprecherin schon das 2. Jahr gewählt. Warum lästern die denn jetzt? Und ich meine, so ein Jugendlicher ist ja eh schon so in seiner Findungsphase und die kam dann halt auch nach Hause, wo sie es mitgekriegt hat und war total traurig. Ich habe gesagt, Mama, guck mal, die sind total gemein zu mir. Ich habe die jetzt halt gefragt, warum die das halt tun, ja, und die hatte irgendwie gar keine Antwort. Das war so, naja, weil du bist da halt nicht mit dabei und das ist total uncool und für sie war das halt so total traurig dann plötzlich, ne, du hast auch gemerkt, dass sie sich dann zurückgezogen hat, wollte sich mit denen auch nicht mehr treffen zum Beispiel, dann war es auch so, dass sie in der Schule sich halt auch so ein bisschen zurückgenommen hat, obwohl sie immer ein sehr offenes und immer mitgemacht hat, ein freundliches Kind war und der Lehrer mich dann angesprochen hat, so, ja, was ist denn los, also, ne, was passiert denn gerade, dann habe ich gesagt, naja, diese Mobbing-Ausgrenzung, es macht halt was mit dem Kind, ja. Sie versteht dann, dass sie halt total beliebt ist, so im realen Leben. Mhm. Und nur weil sie jetzt halt kein Handy hat, mit 10 waren sie damals, wird sie jetzt hier ausgegrenzt. Ja. Und wie soll die das denn verstehen? Die können das ja noch gar nicht verstehen. Mhm. Ja, und da waren viele Gespräche nötig und auch Gespräche im Klassenkontext dann auch mit den Eltern. Ich habe dann halt gesagt, ob wir mal einen Elternabend nochmal machen könnten zu dem Thema. Und dann war die Schule erst so, ja, eigentlich betrifft's uns ja gar nicht. Ja doch, es betrifft euch. Ja, natürlich sage die Schule immer, ja, Klassenchats geht uns nichts an. Aber es passiert ja in der Schule an sich, ja, durch diese Ausgrenzung.
Ja, und es ist die ganze, die Klassengemeinschaft. Also es geht schon sehr um die Schule, ne?
Genau, die Schule versucht immer da so ein bisschen wegzudrücken. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, das funktioniert nicht, wir müssen da einfach handeln. Und dann haben wir Gespräche mit den Kindern geführt, Gespräche mit den Schülern, also mit den Eltern noch geführt. Und dann war das wieder okay, sage ich jetzt mal.
Wie war das bei der zweiten?
Genau, bei der zweiten war das so, die kam letztes Jahr irgendwann von der Schule und habe richtig gemerkt, okay, sie hat geweint.
Also auch 10 Jahre alt hast du
gemeint. Genau. Also auch ein bisschen länger her mit der ersten. Die zweite war dann, die kam von der Schule und dann habe ich gesagt, ist alles okay, was ist denn los? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich sagte, gut, dann wartet mal halt ab als Elternteil. Und am nächsten Tag kam sie wieder weinend von der Schule, habe ich gesagt so, jetzt ist Feierabend. Na, ich sag, jetzt komm, was ist denn los? Jetzt sag's mir doch. Na, dann sagt sie, ah, wir haben da was Blödes gemacht. Mhm. Dann hab ich gesagt, okay, was ist denn passiert? Ja, weißt du, letzte Woche, als wir Schwimmen hatten, mussten wir noch warten auf den Bus, weil die immer wegfahren zum Schwimmen. Und da haben wir halt ein Video aufgenommen. Ja, und jetzt? Ja, da haben wir halt rumgetanzt und ein bisschen rumgeblödelt. Und die das Video gemacht hat, hat da jetzt halt ganz blöde Memes draus gemacht und ganz blödes Video, hat uns halt verschiedene Gesichter aufgesetzt und irgendwelche komische Kommentare hingeschrieben. Mhm. Ich sag, ja, wie schlimm ist denn? Ja, also, und wo hat sie das denn veröffentlicht? Ja, anscheinend jetzt halt bei YouTube, ja, bei Instagram und TikTok. Dann sage ich, okay, Frage, warum hat das Kind mit 10 diese, ja,
diese Social-Media-Kanäle. Zugänge, ja.
Ja, Mama, die ist da halt total schon, die hat da eigene Accounts, ne, hat anscheinend auch schon viele Follower und so. Habe ich gedacht, danke fürs Gespräch. Mhm. Na, ich versucht eben, ne, herauszufinden, haben wir erstmal gegoogelt, nichts gefunden. Dann habe ich gesagt, ich möchte gerne, dass du die jetzt anrufst und mal nachfragst, wo ich dieses Video finde, weil ich es mir gerne angucken wollte, ne. Ja, die hat es dann total abgelehnt, hat gesagt, nee, ich sage euch nicht, wo ihr das Video findet. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann habe ich an die Eltern gewandt. Das Problem war, die konnten kein Deutsch. Mhm. War super schwierig. Dann habe ich so die Schule versucht. Dann hat die Schule erst gesagt, ja, also es ist ja nicht im Schulkontext passiert. Sag ich, doch, es ist vorm Schwimmbad passiert, bevor sie abgeholt wurden. Also ist es für mich ein Schulkontext.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, dann war der Lehrer erst mal so, ja, also was er jetzt machen soll, sage ich, naja, erst mal würde ich gerne wissen, wo ist dieses Video? Ich würde es einfach gerne angucken, habe ich gesagt. Ja, das war ein langer Weg tatsächlich. Das ging fast eine Woche, bis ich mal in dieses Video gekommen bin, obwohl es so viele gesehen haben, ja, und auch geteilt. Und dann hat mir irgendwie von der Mutter, die hat ihre Tochter auf dem Handy gefunden, hat es mir dann halt zugeschickt. Dann habe die halt in ihre Bikini-Oberteile, sind die halt da vor diesem Bad rumgetanzt und die eine war etwas molliger. Dann hieß es halt, aha, guck mal, die fette Sau. Ja, meine Tochter ist dann so eine Schweinsnase aufgesetzt und die kann ja gar nicht tanzen. Und dann waren es so 5 Mädels und für jeden hat dieses Kind irgendwas gefunden, was halt so... Ja, nicht passend unbedingt, aber halt irgendeine Beleidigung halt war oder die zu, ne, halt einfach, dass es halt blöd dasteht, sag ich jetzt mal. Dann habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, naja, finde ich jetzt nicht ganz so toll als Elternteil, zumal, hey, ihr seid 10, was soll das denn? Ja, das, wie gesagt, schwieriger war, die Eltern konnten halt kein Deutsch. Also ich wieder in die Schule gewandt, habe gesagt, hallo, ihr müsst da was tun, es ist in der Schule passiert, was machen wir? Ja, rein theoretisch hätte ich es anzeigen müssen.
Ja.
Habe ich dann mit den anderen Eltern so ein bisschen zusammengetan. 2 davon, ja, so schlimm ist das jetzt ja gar nicht. Doch. Also ich habe dann nur gedacht so, hä, warum ist das nicht schlimm? Ich habe gesagt, wenn du das jetzt wärst, ja, fändest du das gut? Nee, das geht gar nicht. Ich sag genau, aber bei deinem Kind geht's komischerweise. Also ne, so dieses Gefühl einfach, so dieses, ja, es sind ja Kinder. Ja, es sind Kinder und es existiert von meinem Kind ein Video im Internet, das ich dann nicht drin haben möchte. Ja. Und dann hat sie in der Eltern gesagt, Leute, das ist Cybermobbing, ich kann rein theoretisch gesehen dieses Kind anzeigen. Das muss euch klar sein. Ich habe auch dieses Kind dann von der Schule abgefangen, habe gesagt dazu, ich möchte, dieses Video gelöscht wird. Ja, sie versteht jetzt gar nicht, ob ich da so eine Welle schlag. Das wäre doch nichts Schlimmes. Dann habe ich gesagt, ja, du standst hier in der Kamera, habe ich gesagt, mein Kind stand vor der Kamera und ich möchte nicht, dass meine Kinder im Internet erscheinen. Ich halte die ja so schon raus. Mhm. Und jetzt kommst du hier um die Ecke und machst hier mein Kind irgendwie öffentlich und auch noch mit einer Schweinsnase und irgendwelche blöden Sprüche drunter. Das funktioniert nicht. Ich möchte dieses Video löschen, ja. Hat sie dann auch gemacht tatsächlich. Ja, ich habe dann trotzdem gesagt, na toll, wir wissen gar nicht, wer hat schon runtergeladen. Ja, ich hab ihr dann auch erklärt, so, hey, hör zu, du weißt nicht, wer hat es schon runtergeladen, wer hat es gespeichert. Ja. Internet vergisst halt einfach nicht.
Ja.
Ja, und es war für sie so, ja, es versteht sie jetzt überhaupt gar nicht, dass wir hier jetzt so eine Welle machen. Die anderen Eltern dann ja auch, also die anderen 2 nicht, aber die anderen 2 waren halt dann auch so, naja, zeige, was sie halt an oder nicht. Ja, das klar tatsächlich, ja, wo ich dann gesagt habe, naja, wäre vielleicht mal so Zeichen gewesen einfach, es funktioniert halt einfach so nicht. Und aber wir haben uns dann gegen entschieden, da sie halt erst 10 ist. Es wurde Gespräch mit den Eltern anberaumt, dann mit Dolmetschern an der Schule auch, weil ich darauf gepocht habe, dass da irgendwas gemacht wird.
Hast du das Gefühl gehabt, dass das irgendwas bringt, oder?
Nein. Also die Eltern waren halt null einsichtig. Mhm. Ja, die sagen halt, ich kenne mich damit nicht aus.
Ja.
Dann sage ich, das ist keine Entschuldigung für mich. Ich kann meinem Kind einfach kein Handy in die Hand geben und sagen, hier, viel Spaß. Mhm. Ich gebe meinem Kind doch keinen Autoschlüssel in die Hand und sage, los, fahr.
Wie würdest du denn sagen, wie ging es denn dir als Mutter in der Zeit?
Also beim ersten Mal war es halt total überfordernd. Ich wusste gar nicht, wen wende ich mich denn jetzt? Was kann ich überhaupt als Elternteil tun? Das war für mich total schwierig, weil ich auch irgendwie, ja, wie gesagt, ich wusste gar nicht, an wen wende ich mich jetzt? Ja, die Schule war auch so ein bisschen überfordert. Damals war das halt, das war ja vor 5 Jahren, war das noch gar nicht so, dass es so ein großes Thema war. Da habe ich echt so mich im Inneren versucht, irgendwie zu gucken, wo kriege ich Hilfe? War irgendwie eigentlich nichts so. Es war ganz schwierig. Beim zweiten dadurch, dass ich halt eben mich da ein bisschen eingelesen habe und auch da ja dann mich arg damit beschäftigt habe, war diese Hilflosigkeit nicht mehr ganz so groß. Ne? Ich wusste genau, was ich zu tun habe, wann ich mich halt auch wenden kann, dass es Institutionen gibt, wo man einfach anrufen kann und sagen kann, hey, hier, oder auch mal zur Polizei gehen kann, sich da beraten lassen kann. War ich dann auch beim zweiten, ich bin Freund von mir bei der Polizei, dann habe ich gesagt, du, was kann ich tun? Sagt sie, kein Problem, komm vorbei, wir gucken einfach mal, was rechtlich ne, zu tun ist. Klar, die sind unter 14, das heißt, es passiert denen ja nichts, aber halt den Eltern. Das haben halt so ein bisschen geguckt. Und ja, es war halt eine große Hilflosigkeit da, so ein bisschen Scham natürlich auch. Oh mein Gott, was passiert, wenn dieses Video jetzt irgendwie öffentlich wird und diese Ausmaße dann irgendwie ersichtlich wäre, was passiert mit meinem Kind? Ja, für die war das halt auch so, mir ist das total peinlich, Mama, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Die 5 wurden dann auch so ein bisschen ausgegrenzt in der Klasse, weil es dann plötzlich hieß, ja, warum machen eure Eltern da jetzt so eine Welle? Ja. Das ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Die hätten das überhaupt nicht verstehen können, warum wir da so dahinter waren, dass dieses Video aus dem Internet kommt.
Welche psychischen und physischen Folgen hast du denn erlebt bei deinen Kindern? Jetzt hast du auch gesagt, bei der ersten ist ja auch jetzt schon ein bisschen her. Wie hat sich das denn entwickelt? Hat sich das wieder normalisiert alles oder
nicht? Also die Große ist immer noch sehr vorsichtig tatsächlich, auch mit den Inhalten, die sie teilt. Also ich habe sie ja gut gebrieft natürlich, ja, und die sind halt aufgeklärt, ja, und es war mir so wichtig damals, dass ich die gut begleite auf diesem Weg. Als sie dann das erste Handy gekriegt hat, haben wir natürlich ganz viele Sicherheitseinstellungen gemacht, ne, und auch gesagt, hey, guck mal, das und das kann passieren, die Erfahrung hast du jetzt ja schon, ja, und sie ist sehr vorsichtig, auch so, wenn ihre Freundinnen, die posten ziemlich viel, auch bei Instagram zum Beispiel, man ist jetzt 15, dann sagt sie halt auch, hey, sei sparsam. Ja, mit deinen ganzen Angaben, die du machst, was Ort angeht und so weiter. Also sie ist da jetzt schon sehr weitsichtig tatsächlich, ja, die Große. Und schult auch so ein bisschen die anderen, habe ich das Gefühl, weil das halt einfach auch passiert ist. Auch so, was schreibe ich? Ja, ich sag dir, muss klar sein. Kann immer ein Screenshot gemacht werden. Ja, es kann immer weiter verbreitet werden. Also die ist da sehr vorsichtig tatsächlich. Die hat aber jetzt, wenn ich sage, keine Angst vor dem Internet oder so. Ne, die Mittlere ist jetzt, die ist jetzt halt erst 12. Die ist auch so ein bisschen unbedarft, habe ich das Gefühl. Aber auch sehr vorsichtig. Also die hat kein Social Media. Ja, also das
ich meine, 12,
verbiete ich also ihr auch noch. Ja, sie weiß auch den Grund darum. Ja, sie dürfen über mein Handy alles gucken, bei Instagram oder bei Snapchat mal.
Ich würde gerne nochmal mit dir über die Rolle von der Schule sprechen auch. Wie hätte die Schule reagieren können oder sollen aus deiner Perspektive?
Ich hätte einfach gern gehabt, dass halt sofort reagiert wird und nicht nur, dass man mit Nachdruck arbeiten muss, sondern dass es heißt, hey, okay, hör zu, hier existiert ein Video. Wo ist dieses Video? Dass es erstmal eine Woche dauert, sondern wir wollen es jetzt sehen und dann halt, jetzt wird jetzt sofort gelöscht. Und auch mal Aufklärungsarbeit stattfindet. Ja, das ist eine 5. Klasse, einfach noch nicht so weit.
Ja.
Die machen erst 8. Klasse Cybermobbing. Es ist einfach zu spät.
Ja, naja, wenn wir drüber sprechen, dass die alle schon Social Media Accounts einfach haben, alle Handys haben, dann müsste das eigentlich auch deutlich früher stattfinden.
Genau. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, hey, ich wünsche mir einfach, dass es viel früher an der Schule erstens mal unterrichtet wird, vielleicht halt auch. Ja, dass da Aufklärung stattfindet und dass die Schule da einfach mehr hinterher ist. Ich erlebe das einfach, dass die dann sagen, ja, aber wir wollen ja keine WhatsApp-Chats, dann nehmen wir die sich auch wirklich raus, das sage ich auch in den Elternabende. Wir möchten keine WhatsApp-Chats, genau aus diesen Gründen, wir wollen uns damit befassen müssen. Wir haben auch keine Zeit dafür. Die Sozialarbeiter sagen, wir sind so voll mit anderen Problemen, wir können uns damit nicht befassen. Nichtsdestotrotz ist ein Schulproblem. Es weiß, also es wirkt sich auch auf die Schule aus. Mhm. Ja, das war der Lehrer, der meint, ja, es ist ja WhatsApp, das ist privat. Mhm. Was ist passiert? Das hat sich über Monate hinweg in der Schule dann gezogen, dieses mhm. Problem mit dem ja, Video. Ja, weil dann hieß es so, oh, der Eltern war total dahinter. Ja, was soll das jetzt? Habe ich Ärger zu Hause gekriegt wegen dir und so weiter. Ja, das hat sich dann auch in den Schulkontext gezogen, bis der Lehrer mal verstanden hat, okay, ich muss vielleicht doch was tun. Vielleicht müssen wir mal ein Aufklärungsgespräch führen. Vielleicht müssen wir mal die Klasse ranziehen und sagen, hey, was passiert hier eigentlich?
Wie ging es euch als Familie und was hat euch da am meisten geholfen in der Zeit?
Also am Anfang war es halt total schambesetzt für uns, so ein bisschen. Aber ich gedacht habe, boah, wie peinlich, ne? Warum passiert uns das gerade jetzt halt auch?
Hast du dir auch gedacht, warum passiert uns das jetzt gerade wieder?
Also ja, das war sowieso so ein Punkt, wo ich gedacht habe, oh nein, jetzt schon wieder. Mhm. Ja, eigentlich haben wir doch schon so viel Vorarbeit geleistet. Ja, bei unseren Kindern haben wir viel Vorarbeit geleistet. Ja, und ich sag halt, als Eltern können wir nur unsere Kinder halt schulen. Ja. Einfach und sagen, seid vorsichtig, passt auf, ja, mhm. was tut ihr? Und wir können für die anderen halt leider nichts, nicht für die anderen Eltern oder für die Kinder sprechen. Ja, ich kann nur meine Kinder halt so weit schulen und sagen, und so halt so weit stärken, zu sagen, hey, wenn euch was auffällt, kommt doch bitte gleich zu uns mhm. und haltet das nicht aus. Ja, ihr könnt mit allem zu uns kommen, egal was passiert. Mich, wie sie uns da vertraut und dass wir da einfach eine Lösung finden und das nicht über Wochen hinweg jetzt da laufen lassen einfach, ja, denen auch mal die Reichweite bewusst zu machen, was passieren kann, mhm. ja, und als Familie war es dann, wir haben uns viel zusammengesetzt, viel geredet halt auch einfach und gesagt, hey, guck mal, das lief jetzt halt nicht ganz so gut und sie konnten ja beide mal nichts dafür, es war ja nicht so, dass die aktiv irgendwas gemacht haben, so, ne, es war halt so ein bisschen, wie kann ich sie abholen, wie kann ich sie auch in ihre Resilienz stärken, dass es okay ist, dass es passiert ist, aber was können wir denn tun, dass es einfach nicht mehr passiert, mhm. ja, und das war mir ganz wichtig, dass die Kinder da einfach gut rausgehen, auch dass sie merken, ich habe nichts falsch gemacht. Das war mir auch ganz wichtig. Ne? So, hey, ihr habt alles richtig gemacht. Ihr könnt nichts dafür, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja, und sie da einfach zu bestärken, hey, es ist okay einfach. Ne?
War das dann für dich auch die logische Konsequenz, dass du deine eigenen Kinder gestärkt hast und gemerkt hast, ah, okay, da ist eigentlich noch so viel Arbeit zu tun, ja. Außerhalb, dass du dann gesagt hast, okay, ich gehe selbst ins Coaching, ich mache selbst Anti-Mobbing-Coaching.
Genau, das war mir halt dann auch so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wir müssen damit mehr an die Öffentlichkeit gehen, es muss mehr geschult werden. Wir gehen ja auch schon in Grundschulen, so dritte, vierte Klasse, weil ich habe jahrelang nur ab fünfte Klasse gemacht. Mhm. Und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, es ist zu spät. Da ist Kind, in der fünften Klasse ist das Kind schon in eine Brunne gefallen. Wir müssen vorab schon was machen. Mhm. Und dadurch, dass ich ja immer Grundschulkinder hatte, eigentlich auch die ganze Zeit und schon gemerkt habe, hey, die haben in der dritte Klasse teilweise schon Handys und sind auch echt schon gut im Social-Media-Bereich unterwegs, mhm. was eigentlich gar nicht der Fall sein sollte, habe ich gesagt, okay, wir müssen schon ab der dritte Klasse mit Medienkompetenz starten.
Mhm. Welche Tipps hast du denn für Eltern und für Kinder, die betroffen sind?
Wichtig halt immer so, ihr habt nichts falsch gemacht. Mhm. Ja, holt euch Hilfe, ne? Guckt im Internet, wo kann ich mir Hilfe holen? Sucht den Kontakt zur Schule, also zum Schulsozialarbeiter. Schaut vielleicht auch, gibt's andere Eltern in der Umgebung, denen es auch passiert ist. Tut euch auf jeden Fall zusammen, weil oft sind mehrere Kinder betroffen. Ist das selten, dass nur ein Kind betroffen ist. Ne? Holt euch da auch wirklich Hilfe. Guckt, dass ihr da einfach nicht zerbrecht dran. Es gibt ja viele Kinder, die zerbrechen da dran halt auch einfach. Ja, also die Suizidrate bei Jugendlichen, weil sie es über Jahre hinweg auch zieht. Und viele verschweigen es aus Scham tatsächlich. Ja, die sagen ihren Eltern halt gar nichts. Da als Eltern feinfühlig zu sein und zu gucken, hey, wenn ich merke, mein Kind hockt nur noch im Internet, lässt sich da gar nicht mehr davon abbringen. Ja, kommt heim, schmeißt Rucksack in die Ecke und ist schon noch online. Muss ich mir Gedanken machen, als Eltern mal nachgucken, was ist denn da so der Fall, ne? Was passiert denn da auch gerade? Was konsumiert mein Kind denn halt auch? Mhm. Ja, wirklich limitiert es. Es gibt Gründe, warum viele digitale Medien nicht gesund sind für die Kinder, auch bei der Gehirnentwicklung und so weiter. Ja, wirklich schau da, dass es da wirklich ein guter Ausgleich auch da ist. Mhm. Ja, natürlich, wenn die 3 Stunden draußen sind, können sie mal 1 Stunde Fernsehen gucken. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber wenn halt die Kind nur noch vom Bildschirm sitzt, muss ich mir als Eltern einfach auch Gedanken machen, ja. Und für die Kinder appelliere ich halt immer so, hey, holt euch Hilfe. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Und auch kein Schritt von Schwäche, weil die dann oft sagen, ja, ich traue mich nicht. Und dann denke die, ja, ich bin überhaupt nicht mutig und so. Sag ich doch, es ist mutig, sich einfach Hilfe zu holen, ja. Und es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, das Krisentelefon, ne? Es gibt Jugendhotline, wirklich, wo man sich hinwenden kann einfach, wo man einfach Unterstützung kriegt.
Da werden wir auf jeden Fall noch Unterstützungsangebote in die Shownotes nochmal reinposten, dass ihr da was finden könnt. Manuela, vielen, vielen Dank für deine Tipps und vielen Dank, dass du auch die Geschichte geteilt hast. Danke dir.
Ja, ich danke euch.
Ein Machtungleichgewicht ist also ein zentrales Merkmal von Mobbing und Cybermobbing. Wenn dann auch noch das alles über einen längeren Zeitpunkt passiert, dann sind die Merkmale für Mobbing definitiv erfüllt. Bei Cybermobbing kann es auch ausreichen, dass nur ein Bild geteilt wird, eben wegen den Multiplikatoren. Wie kommt man raus aus der Mobbing- und Cybermobbing-Falle? Die Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendlichen muss gestärkt werden. Und der Gruppenzusammenhalt, an dem kann auch noch gearbeitet werden, dass eben Themen wie Zivilcourage auch gestärkt werden und gefördert werden. Und natürlich Hilfe holen, Erwachsene benachrichtigen und, wenn es in der Schule passiert, natürlich Schulsozialarbeiterinnen oder Schulsozialarbeiter kontaktieren. Wie geht's denn euch nach der Folge? Hattet ihr schon mal mit Mobbing und Cybermobbing zu tun? Und wenn ja, was habt ihr dagegen unternommen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und tauscht euch aus. Schaut auch gerne mal rein in die Shownotes. Wir haben hier von Manuela und Dortje verschiedene Links und Adressen bekommen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr oder eure Kinder von Cybermobbing betroffen seid. Was in den Gesprächen immer wieder rauskam, ihr müsst aktiv werden. Von alleine hört Mobbing und Cybermobbing leider nicht auf. Wenn ihr Themenvorschläge, Fragen und Anregungen habt, schreibt uns am besten eine Nachricht über Instagram, @gesundnah, so heißt unser Profil, oder ihr kommentiert es einfach direkt unter den Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne abonnieren und eine Bewertung da lassen. Übrigens, diese Podcast-Folge ist in Kooperation mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg entstanden. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Ich bin Martin Hoffmann. Wir hören uns.
Gesundnah. Der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.